Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute eine wunderbare Sendung für Sie vorbereitet mit einem wunderbaren Arzt. Der kommt von der Paramed in Baar, der Volker Schmieder, Dr. Volker Schmieder, den ich immer ganz herzlich begrüße. Hallo, lieber Volker.
Hallo, lieber Alexander.
Du bist auch ein schon längerer Gast immer wieder bei uns und daher möchte ich mir auch ganz herzlich Danke sagen. Mit deinen wertvollen Sendungen hast du schon vielen, vielen Zuschauern wertvolle Informationen gegeben und nochmals herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Heute möchte ich mit dir in das Thema Leber und Galle einsteigen. Über die Leber weiß ich nicht viel, außer dass sie so ein bisschen die Mutter aller Organe bezeichnet wird und die Erschöpfung eigentlich, die Müdigkeit ist das Zeichen der Leber, wenn sie wirklich erschöpft ist. Aber über die Galle selber weiß ich noch relativ wenig. Deshalb bin ich froh, wenn ich heute ein bisschen Anatomieunterricht kriege und unsere Zuschauer auch. Deshalb gerne bitte ich dich mal loszulegen.
Ja, dann steigen wir doch gleich ein mit der Anatomie. Ich hoffe, das wird jetzt die Zuschauer nicht so sehr überlasten. Anatomie ist ja kein so nettes Thema, aber ja, wir müssen uns doch mal angucken. Und hier sehen wir auch schon, also das Rote im rechten Oberbauch ist die Leber und das Grüne ist die Galle. Und die sind einfach untrennbar miteinander verbunden. Das können wir gar nicht trennen. Die Galle ist eigentlich gar kein so richtig eigenes Organ, sondern die Leber produziert die Gallenflüssigkeit, die Gallensäuren und andere Bestandteile der Gallenflüssigkeit. Und die Gallenblase ist eigentlich nur das Speicherorgan. Ja. Mhm. Sammelt die Galle, die Gallenflüssigkeit, und schüttet sie dann, wenn eine größere Nahrungsmenge kommt, in einer größeren Menge aus. Und wir wissen, es gibt viele Gallenoperierte, und die können ohne Galle auch ziemlich gut leben.
Ohne Galle kann man leben?
Ja.
Dann schüttet es einfach die Leber direkt aus, ohne in das Speicherorgan. Mit dem Fazit, dass es wahrscheinlich ein bisschen länger geht, bis die Gallenflüssigkeit transportiert wird.
Genau. Manche haben Probleme damit und manche haben überhaupt keine Probleme damit. Mhm. Und zwar ist es folgendermaßen, die Leber tröpfelt dann quasi immer so ein bisschen. Und zum Essen kommt dann auch so ein bisschen mehr, aber es kommen keine so ganz großen Mengen. Das führt dann dazu, dass viele Gallenoperierte sagen, ach, seit der Operation, ich habe zwar keine Koliken mehr, seit die Gallenblase mit den Steinen raus ist, das ist ganz schön, aber ja, fette Sachen oder ganz große Speisemengen vertrage ich nicht auf einmal. Dann kriege ich doch Völlegefühl und Blähungen und Druck im Oberbauch, es geht mir gar nicht gut. Ja, ich darf gar nicht so viel essen.
Was ist denn der Grund, dass jemand eine Galle herausoperiert kriegt?
Also der Hauptgrund sind Steine. Also ganz früher hat man das regelhaft gemacht. Also wenn man irgendwie im Ultraschall Steine gesehen hat, hat man gesagt, okay, wir müssen die Gallenblase rausrupfen. Ja, das könnte ja mal eine Kolik geben. Und es ist besser, wenn wir jetzt mit 40 Jahren eine Operation machen, als mit 75 Jahren gibt es eine gefährliche Kolik. Also nochmal, hat man früher gesagt, sagt man heute nicht mehr. Weil bei den allermeisten Menschen bleiben die Steine asymptomatisch. Man merkt sie das ganze Leben nicht. Und eine Operation ist eine Operation. Also da hat Gott sei Dank die Schulmedizin auch ein Einsehen gehabt und hat gesagt, nee, die Risiken, die Nebenwirkungen durch die Operation ist größer, als die Gallenblase drin zu lassen. Ausnahme, es hat eben tatsächlich schon Koliken gegeben und es sind immer noch Steine drin. Das ist dann wirklich eine Operationsindikation. Mhm. Sonst ist man da sehr zurückhaltend geworden.
Ich lese sehr viel Bücher, auch medizinisch, über die letzten 100, 200 Jahre. Und wenn ich so als Nichtmediziner so da sitze und mir überlege, ist eigentlich die ganze Geschichte, die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen.
Und umgekehrt.
Ganz, ganz genau. Zum Glauben. Ja. Und jedes Mal kommen wir, jetzt haben wir die Weisheit, das muss sofort gemacht werden und es ist wieder falsch, oder? Ja. Eine Kolik, was ist eine Kolik?
Wenn ein Stein in der Gallenblase ist und der geht ab, dann geht er in den Gallengang hinein. Und wenn wir Glück haben, ist er so klein und flutscht durch und wir merken gar nichts davon. Mhm. Aber wenn er groß genug ist, so über 4-5 Millimeter, dann kann er eben stecken bleiben. Und dann gibt es einen Gallestau. Und den merkt man dann schon, weil die glatte Muskulatur im Gallengang versucht natürlich, den fortzubewegen. Mhm. Ähnlich wie beim Nierenstein. Da gibt es ja auch die Nierenkoliken, wenn dann der Nierenstein im Harnleiter da stecken bleibt. Mhm. Und diese Kontraktion, diese Muskelkontraktion, die merken wir. Also Frauen, die auch schon schwanger gewesen sind, die sagen, diese Nieren- oder Gallenkoliken, die sind ähnlich wie Schwangerschaftswehen. Mhm. Also das ist schon richtig unangenehm. Ja. Okay. Ist dann recht typisch auch. Und die Diagnose steht dann in der Regel auch sehr schnell fest. Dann macht man noch Blutuntersuchungen. Dann sieht man eben den Gallenstau auch im Blut, weil da Substanzen, die eben dann eigentlich mit der Galle ausgeschüttet werden sollten, stauen sie natürlich über die Leber in das Blut hinein. Mhm. Und dann macht man einen Ultraschall. Da sieht man auch den Stein, der dann feststeckt. Und dann ist die Diagnose ganz klar.
Noch die letzte Frage, bevor wir zur nächsten Folie gehen. Hat man sich schon überlegt, warum es zu diesen Steinbildungen kommt?
Es gibt einige Risikofaktoren. Also wir wissen, Übergewichtige bilden leichter Gallensteine. Frauen bilden auch leichter Gallensteine. In der Schwangerschaft kann es leichter zu Gallensteinen kommen. Ältere auch. Also das sind so die Hauptrisikofaktoren.
Hat das mit der Ernährung zu tun oder warum?
Hat auch mit der Ernährung zu tun. Wir wissen, da kommen wir ganz am Schluss dazu drauf, alle Mittel, die die Leber anregen, die die Leber auch regenerieren können, alle diese Mittel fördern auch den Gallenfluss.
Ah, die Bitterstoffe. Ja. Mhm.
Die Bitterstoffe, werden wir nachher noch drauf eingehen. Und diese Bitterstoffe sind natürlich, wenn sie in der Nahrung reichlich vorhanden sind, auch sehr gut in der Lage, da quasi Gallensteinen vorzubeugen. Problem ist halt, wir haben ja kaum noch Bitterstoffe in der Nahrung. Mhm. Also gerade die bitteren Lebensmittel, Radicchio, Endivin und so weiter, da hat die Industrie, die landwirtschaftliche Industrie ja mit dafür gesorgt, dass die Bitterstoffe gerade rausgezüchtet werden, weil die Leute das nicht so stark mögen. Mhm. Aber das sind gerade die gesunden Stoffe. Wir sollten eigentlich uns bemühen, mehr Bitterstoffe zu essen. Und wenn es halt im Supermarkt diese alten, bitterstoffreichen Lebensmittel nicht mehr gibt, dann sollten wir vielleicht auf der Wiese mal Löwenzahn pflücken und sowas, ja, dass wir da noch ein paar Bitterstoffe kriegen. Das wäre sehr, sehr gut vorbeugend.
Mhm. Vielen Dank. Mhm. Dann schauen wir uns mal die nächste Folie an.
Da gehe ich ein bisschen zurück in die Antike und habe da ein schönes Bild gefunden. Da sehen wir also einen Adler und der hackt da so an einem Menschen rum, der am Felsen festgekettet ist. Mhm. Und zwar hackt dieser Adler Mensch ist gar nicht ganz richtig, ich werde gleich sagen, wer das ist, hackt ihm die Leber raus. Weißt du zufällig, wer das ist?
Keine Ahnung.
Das ist Prometheus. Prometheus hat den Menschen ja das Feuer gebracht und das fanden die anderen Götter gar nicht so ganz gut und da haben sie ihn zur Strafe an den Kaukasus gekettet und jeden Tag kommt der Adler und hackt ihm die Leber raus und in der Nacht wächst die Leber komplett wieder nach. Okay, ist natürlich ein Gott, ja, mhm. Da geht das in einem Tag oder in einer Nacht, ja. Aber warum ich diese Zeichnung bringe, die Leber ist eines der regenerationsfähigsten Organe, die wir überhaupt haben. Also selbst wenn quasi 3/4 der Leber komplett kaputt sind, wenn dann die Schädigung aufhört, zum Beispiel Alkoholkonsum oder starkes Übergewicht, wenn das aufhört, kann die Leber sich so komplett regenerieren, dass wir im Ultraschall oder im Blutwerten nicht mehr erkennen können, dass die Leber jemals geschädigt worden war. Mhm. Also die Leber ist da ein sehr dankbares Organ, wenn man sie so halbwegs in Ruhe lässt. Ja? Mhm. Also wenn sie auf Dauer gestört wird und Pi sagt, dann irgendwann muckt sie dann auch auf, ja, dann gibt es halt eine Leberfibrose, also Verhärtung des Bindegewebes in der Leber. Auch das ist noch komplett reversibel, aber die Fibrose kann dann in die Leberzirrhose übergehen. Das muss nicht immer durch Alkohol sein. Das kann auch durch Leberentzündungen kommen. Das kann auch durch eine sehr schlechte Lebensweise passieren.
Und die Zirrhose ist jetzt?
Die Zirrhose ist quasi ein narbiger Endzustand. Also die kann dann wirklich nicht mehr zurückgebildet werden. Mhm. Also erstmal wird die Leber größer, wenn wir sie schädigen, mit Medikamenten, mit schlechter Nahrung, mit Alkohol.
Ist das die Leberverfettung?
Mit Medikamenten, das ist die Leberverfettung, wird sie erstmal größer. Dann wird sie bindegewebig umgebaut und dann schrumpft sie quasi wieder. Dann verändert sie sich narbig und dann hat sie auch nicht mehr die Funktion, die sie eigentlich haben sollte. Das ist dann der narbige Endzustand.
Hm. Super, okay. Also schon ein Wunder, diese Leber. Ja? Ja. Und wenn sie nicht mehr richtig funktioniert, dann stimmt meine These oder das, was ich gehört habe, dass es dann eigentlich der Mensch in der Form der Erschöpfung spürt.
Ja, die Erschöpfung kann er schon ein bisschen früher spüren. Mhm. Also bei lang andauernden Leberschädigungen kann man dann auch müder und antriebsärmer sein. Leberzirrhose ist wirklich ein Endzustand, wo die Entgiftungsfähigkeit der Leber nicht mehr funktioniert. Das führt dann dazu, dass Ammoniak im Körper nicht mehr gut abgebaut werden kann. Ammoniak aus dem Eiweißstoffwechsel. Der Ammoniak kann dann ins Gehirn gehen und zu einer sogenannten hepatischen Enzephalopathie führen. Also eine Hirnschädigung durch eine Leberschädigung. Man denkt dann immer, das ist auf den Alkoholkonsum bei den Zirrhotikern zurückzuführen. Und ja, die meisten, die eine Leberzirrhose haben, haben auch eine Alkoholvorgeschichte. Und der Alkohol schädigt natürlich das Gehirn auch. Aber in vielen Fällen ist es so, dass der Ammoniak dann irgendwann viel schädlicher ist als der Alkohol. Und wenn jemand eben nur durch eine Leberentzündung, in Anführungsstrichen, quasi in das Leberversagen kommt und der niemals in seinem Leben einen Schluck getrunken hat, der kommt dann eben auch zu dieser Hirnschädigung.
Und dann sind wir eigentlich in der Stufe drin, wo sich Demenz, Alzheimer oder Parkinson entwickeln könnte.
Ja, das nennt sich dann nicht Alzheimer, das ist eben eine andere Störung, aber durch das viele Ammoniak ist die Hirntätigkeit eben auch nicht mehr da. Das heißt, sie sind dann quasi wie dement, aber es ist nicht die atherosklerotische oder die Alzheimer-Demenz, sondern quasi eine Leberdemenz, das kann man so sagen.
Also kann man auch sagen, heute jetzt auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, dass das eine fantastische Präventivmaßnahme ist für uns gesunden Menschen, wenn wir auch ein bisschen Bedeutsamkeit unserer Leber schenken würden und die ein bisschen pflegen möchten, also mit Bitterstoffen.
Ja, unbedingt. Mhm. Also Verzicht auf, nicht hundertprozentiger Verzicht, aber zumindest Verzicht auf sehr große Mengen und regelmäßige Mengen von Alkohol, Verzicht auf eine ungesunde Ernährung, die sehr fettreich ist, beziehungsweise mit sehr ungesunden Fetten. Mhm. Wobei wir wissen heute, die Kohlenhydrate, gerade der Zucker, gerade Fruchtzucker, ist eigentlich noch schädlicher für die Leber als das Fett selber. Wir wissen, der Zucker macht die Fettleber und gar nicht so die Fette.
Aber da sind wir im Moment doch voll drin mit diesem ganzen Zucker- und Fruchtzuckerwahn. Angefangen von den Fruchtzuckersäften zu dem Mineralwasser, gesüßten mit dem Zucker. Und selbst ein Apfel ist heute ja sowas von überzüchtet mit einem Riesengehalt an Zucker. Also das ist ja eigentlich eine Tendenz, dass wir immer mehr Leberverfettungen hätten, ja, oder?
Genau, das trägt mir dazu bei. Also viel Fruchtsaft, natürlich darf man mal eine Fruchtsaftschorle trinken, da ist gar nichts dagegen und man darf auch mal einen Apfel essen, aber so diese 5 am Tag Regel, es gibt ja eine sehr sinnvolle Empfehlung, 5 Stücke Obst und Gemüse am Tag zu nehmen, dann hat man schon mal sehr viel Vitamine, Ballaststoffe, aber eigentlich müsste man sagen, es ist besser, 3 bis 4 Stücke Gemüse und Salat zu nehmen und nur 1 bis 2 Stücke Obst, und viele, die das beherzigen, nehmen dann eben 5 Stücke Obst und gar kein Gemüse und denken, dann haben sie alles für sich richtig gemacht. Das ist gar nicht so. Viel Obstsaft, viel Fruchtsaft, sehr, sehr viel Obst, sehr viel süßes Obst ist gar nicht so gesund, wie man früher gedacht hat.
Ja. Früher war es vielleicht aber auch noch besser mit diesen ganzen noch nicht überzuckerten oder überzüchteten Lebensmitteln, wie wir es heute haben.
Oder? Genau.
Ja. Ja, wenn ich mir einen Apfel kaufe aus dem Demeter-Bauernhof, der schmeckt zum Teil noch bitter. Mhm. Ja, und dann also ein Großhandelapfel, der ist ja wahnsinnige Zuckerbombe, oder?
Ja, aber wir sind ja alle mittlerweile so trainiert, konditioniert worden. Mhm. Bitteres ist eklig, schmeckt nicht so gut. Und Süßes, die Kinder werden ja auch von klein auf an das Süße gewöhnt.
Klar.
Ja, mit gezuckerten Joghurts und so weiter. Da wird ja nicht nur ein bisschen Erdbeeren reingetan, sondern da kommt ja auch jede Menge Zucker noch mit rein. Mhm. Und wenn man erstmal dran gewöhnt ist, dann ist es ganz schwer, dann wieder auf diese Mengen drauf zu verzichten.
Mhm. Klar, danke vielmals. Gehen wir in die nächste Folie.
Ja. Ich glaube, da gehen wir schon mit den Bittermitteln weiter.
Ach, okay.
Mhm. Also hier mal, ja, natürlich auf der rechten Seite mal bittere Gemüse, Artischocke zum Beispiel. Also alles, was bitter ist, regt, wie gesagt, die Leber an, Galle zu produzieren, auszuscheiden. Alle Bitterstoffe sind quasi Ausleitungsmittel für die Leber, gleichzeitig aber auch Regenerationsmittel. Ich hatte ja eben schon gesagt, die Leber ist unglaublich regenerationsfähig. Aber wenn der Bitterstoffe angeboten werden aus der Artischocke, aus Chicorée, aus Endivien und aus der Artischocke gibt es ja auch noch Heilmittel, richtig, Kapseln, Präparate, umso dankbarer wird die Leber sein. Und auf der linken Seite habe ich da mal so einen leckeren Trink, ja, so einen Bittertrink. Okay, der wird jetzt wahrscheinlich mit Alkohol sein, aber es gibt ja auch Bitter ohne Alkohol, gibt es ja mittlerweile auch. Und wir alle kennen ja den Aperitif. Warum nehmen die Menschen ein Aperitif? Und der Aperitif ist ja immer bitter, um nämlich die Leber anzuregen, mehr Galle zu bilden. um dann eine erwartete große und vielleicht fettreiche Mahlzeit besser verdauen zu können. Das ist die Wirkung.
Ja, eine halbe Stunde vor dem Essen so ein Trink, ein Aperitif und dann ist die Magensäure da. Aber es gibt auch südländische Länder, die das umgekehrt machen nach dem Essen, oder?
Das ist dann quasi der Digestif, ja. Ja, regt auch noch ein bisschen an, aber viel besser ist es, wenn man das vorher macht. Oder ein Beispiel, bin ich sehr dankbar für die halbe Stunde. Ich sage auch immer die halbe Stunde. Also wenn ich jetzt Präparate gebe, bei jemandem, der eben zum Beispiel nach einer Gallenoperation Fett nicht mehr so gut verträgt, ja, was passiert denn? Der geht zum Arzt und sagt, hier, ich habe diese und diese Beschwerden. Und dann sagt der Arzt, oh, ich weiß genau, was Sie haben. Sie haben ein Postcholezystektomie-Syndrom. Ja, dann staunt der Patient erstmal, er ist froh, dass er eine Diagnose hat, auch noch so eine komplizierte Diagnose. Was heißt das dann? Post nach Kolle, Gallenblase, oder vielmehr Zyst, Kolle, Zyst, Gallenblase, Ektomie, Entfernung. Also der Patient sagt, ich habe Beschwerden nach der Gallenoperation. Und der Arzt sagt, ja, Sie haben Beschwerden nach der Gallenoperation und nennt das dann lateinisch-griechisch. Mhm. Ja, was mache ich dann? Ja, keine Ahnung, das kann manchmal noch besser werden. Und für diese Patienten habe ich einen ganz einfachen Tipp. Wirklich, es gibt so viele Präparate auf dem Markt mit Mariendistel, mit Artischocke, andere Bitterstoffe als Kapsel, als Tinktur. Und die wirken in der Regel Wunder. Also dieses sogenannte Postcholezystektomie-Syndrom, ich bin da immer so dankbar, wenn ein Patient damit kommt, weil ich weiß, der ist in 3 Tagen geheilt. Das kann man heilen und ich verstehe nicht, warum die Ärzte, auch nicht die Gastroenterologen und die Hausärzte, warum die meisten, es gibt vielleicht welche, die das wissen, aber warum die das immer noch nicht mitgekriegt haben, dass das so leicht zu behandeln ist. Und die Patienten leiden wirklich Monate und Jahre lang. Und mit einem richtig guten Bitterstoff ist das sehr gut zu behandeln. Aber, und das ist jetzt wirklich das Wichtige, du hast es richtig gesagt, eine halbe Stunde vorher. Weil erst dann funktioniert das richtig. Weil so ein Präparat muss ja selber erstmal im Darm aufgenommen werden, gelangt in die Leber, regt dort die Leber an, Galle zu bilden und regt die Gallenblase dann an, auch das Sekret auszuschütten. Und wenn das 5 Minuten vorher passiert, dann reicht das schon nicht mehr aus. Also ich habe so viele Patienten gehabt, denen habe ich das gegeben und war mir total sicher, dass das in wenigen Tagen weg ist. Die kommen nach ein paar Wochen wieder. Ich sage, und wie ist denn geworden? Ja, so ein bisschen besser schon. Sag ich, ja, aber das sollte jetzt richtig gut sein. Wann haben Sie es denn genommen? Ja, so 5 Minuten vorher. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen das eine halbe Stunde vorher nehmen. Und dann sagen wir dann, ja, aber im Beipackzettel steht, das soll man ein paar Minuten vorher nehmen. Sag ich, dann ist das aber falsch, das stimmt nicht. Und dann hatte ich mal eine Pharmareferentin von der Firma von solchen Präparaten bei mir und habe ihr das erzählt. Und dann sagte ich, ja, das wissen wir, dass man das eine halbe Stunde vorher nehmen muss. Sag ich, ja, schreibt er das denn nicht rein? Und dann sagt sie, ja, das ist wegen des Bundesamtes für Arzneimittel. Weil mit diesem Beipackzettel ist das zugelassen worden. Wenn wir das jetzt ändern wollen, dann müssen wir erst eine Studie machen, dass das andere besser ist. Wir sind aber eine kleine Firma. Die Studie würde Millionen kosten. Das können wir uns gar nicht leisten. Wir wissen, dass das eine falsche Empfehlung ist, aber wir dürfen sich ändern. Also das finde ich toll, dass da irgendwelche akademischen Sesselpupser da falsche Vorschriften dort drin lassen und dass es drin bleiben muss. Das ist einfach unglaublich. Und darum sage ich jedem in meinen Büchern, in meinen Publikationen schreibe ich es und ich sage es hier dann auch vor laufender Kamera und ich hoffe, das wird weiter verbreitet. Zur Verdauungsförderung Leber-Galle-Mittel immer streng eine halbe Stunde vorher. 25 Minuten geht auch noch, aber eben nicht 5 Minuten vorher und nicht 5 Minuten danach. Wenn ich jetzt Mittel gebe, einfach zur Leberregeneration, ohne dass jemand Verdauungsprobleme hat, dann ist es völlig egal, wann man die Lebermittel gibt, aber zur Verdauung bitte immer eine halbe Stunde vorher. Mhm. Wie kann ich Verdauungsbeschwerden durch die Leber erkennen? Ganz einfach. Derjenige hat Probleme mit fetten Speisen. Er hat Probleme mit großen Speisemengen. Er bekommt Beschwerden wie Blähungen, Bauchdruck, vielleicht sogar Durchfälle. Und zwar relativ schnell, innerhalb der ersten halben Stunde nach dem Essen. Manchmal sogar schon während des Essens. Und es gibt einen ganz wichtigen Knackpunkt. Wir werden ja in einem weiteren Beitrag nochmal auf die Bauchspeicheldrüse eingehen. Die Beschwerden sind bei der Bauchspeicheldrüsenschwäche genau dieselben. Es gibt aber einen markanten Unterschied. Die Patienten mit Leber-Galle-Störungen haben einen hellen Stuhl in aller Regel. Also wenn jemand bemerkt, ich habe diese Beschwerden nach dem Essen und der Stuhl tendiert eher dazu, hell zu sein, gelb, lehmfarben, sandfarben, dann ist es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Leberqualle. Und dann werden ihm solche Lebensmittel oder eben auch Heiltee, das kann man natürlich auch nehmen, einen schönen Tee mit Schafgarbe, mit Enzian, mit Wermut, mit all den vielen Stoffen, die als Bittermittel zur Verfügung stehen, sehr, sehr hilfreich sein. Es gibt zuhauf gibt's Medikamente auf dem Präparat, die auch sehr gute Wirkung haben. Ich gebe gerne dieses Amara pur, weil diese Tinktur hat einen Vorteil, nein, er hat mehrere Vorteile. Sie besteht aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bestandteilen und sie ist alkoholfrei. Mhm. Also die meisten Leber-Galle-Tinkturen haben ja noch Alkohol.
Klar.
Und wenn ich dann die Leber unterstützen will und habe dann noch Alkohol drin, ist vielleicht nicht so ganz gut. Mhm. Dieses Mittel hat wertvolle Bitterstoffe, aber es ist kein Alkohol drin. Mhm. Damit arbeite ich so ganz gerne und viele geben dann an, dass die Beschwerden dann doch sehr, sehr viel besser werden.
Wie machst du es selbst in der Praxis mit dir? Nimmst du immer wieder solche Tropfen oder schaust du, dass du immer etwas Bitteres eine halbe Stunde vor der Hauptmahlzeit isst?
Ich habe da keine Probleme mit der Fettverdauung. Ja. Also ich nehme das regelhaft nicht. Ja. Natürlich, wenn man mal zum Essen eingeladen wird und man weiß, es gibt jetzt ein größeres Essen und da wird eben ein Aperitif angeboten, dann kann man natürlich dann auch mal dazu greifen. Aber das ist dann eher die Ausnahme. Im normalen Alltag gucke ich auch, dass ich mal bittere Salate mit einbaue ins Essen. Aber sonst nehme ich, weil ich damit kein Problem habe, nicht regelhaft Medikamente als Bitterstoffe.
Aber präventiv ist es ja auch gut für die Leber, wenn wir diese Bitterstoffe eine halbe Stunde vorher zufügen, oder? Generell.
Ja, wie gesagt, wenn ich für die Leber was tun will und ich keine Verdauungsbeschwerde habe, das ist es völlig egal, wann man das nimmt.
Mhm. Ah.
Und da nehme ich einfach die Nahrung. Oder ich habe eins noch vergessen, Curry oder Kurkuma. Mhm. Ja, ist auch ein unglaublich wertvolles Leber- und Gallemittel. Und das mache ich zum Beispiel reichlich ans Essen. Also ganz viele Salate oder Mahlzeiten tue ich einfach Currypulver mit dran. Wenn Krankheiten da sind, die ich mit Kurkuma behandeln möchte, dann sind Spezialpräparate da schon viel besser, weil die viel besser aufgenommen werden. Aber so in der Vorbeugung, man hat noch nichts, reicht mir Kurkuma auch aus. Also das nehme ich regelhaft, dass ich da einfach viel Kurkuma und viel Currypulver mit ins Essen tue.
Mhm. Okay. Löwenzahn hast du auch anfangs mal erwähnt. Der ist ja auch bitter, oder?
Genau.
Da hatte ich mal ja einen Arzt hier, da sind wir auch runtergegangen und haben gepflückt.
Sehr gut.
Und dann hat er mir gesagt, diesmal die Blüte, die war noch zu, also nur ganz leicht offen. Und die Blüte, ich dachte, das ist ja unglaublich lecker.
Ja.
Habe ich nie gelernt. Ja. Und ich denke, viele wissen das noch gar nicht, wie wertvoll dieser Löwenzahn ist.
Ja.
Auch die Blätter, das ist ja unglaublich lecker, oder?
Ja. Aus den Wurzeln kann man auch einen Tee machen, ja, der dann auch verdauungsfördernd wird, Lebergalle regenerierend. Viele Lebermittel enthalten Taraxacum, das ist ja der Löwenzahn. Gibt es auch als homöopathisches Heilmittel. Also Löwenzahn ist ein ganz, ganz wertvolles Kraut.
Habe mal auch gelesen, auch die Löwenzahnwurzel sei sehr wertvoll bei Krebs. Hast du sowas auch schon mal gehört?
Das habe ich jetzt nicht gehört.
Okay.
Kann ich jetzt nicht sagen.
Das war ein anderer, der mir mal das so gesagt hat. Aber ich habe nie Literatur dazu gelesen und dachte mir schon komisch, eigenartig. Aber wieso nicht? Wieso sollten Bitterstoffe oder Wurzel sind ja sowieso immer sehr, sehr gesund in aller Regel?
Also eine direkte krebsverhütende oder heilende Wirkung ist mir nicht bekannt. Mhm. Aber wenn jemand zum Beispiel viele Chemotherapien hatte und will danach eben auch etwas zur Ausleitung tun, ist es natürlich sehr wertvoll, über die Leber auch zu entgiften. Und dann kommen wiederum alle diese Bitterstoffe zum Tragen und können ihren Nutzen entfalten.
Mhm. Super. Volker, lieber Volker, ich glaube, die Folien sind wir durch, oder?
Fast durch.
Fast.
War noch ein bisschen Schleichwerbung. Also wer das alles nochmal nachlesen möchte, Hausputz für Leber und Galle, da habe ich nochmal alle diese Dinge, auch einzelne Erkrankungen von Fettleber bis hin zu Leberzirrhose aufgeführt und was man damit mit naturkundlichen Dingen anfangen kann.
Wie viele Bücher hast du schon geschrieben?
20 sind es jetzt.
Nein, mein Gott, super. Also dieses Wissen geht nicht verloren, sondern wir können es wirklich nachlesen in aller Ruhe. Und für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt sich auch irgendwo reflektiert gehört haben, in irgendeinem Verdauungsproblem drin etwas nicht so gut verträgt oder der Stuhl, die Farbe des Stuhls vielleicht doch nicht ganz so aussieht wie immer, dann haben Sie heute doch hoffentlich auch gehört, was Sie dagegen tun können, woran also es liegt und wo man damit ansetzen kann, damit das wieder besser wird, bevor letztendlich das Fass überläuft. Stimmt, oder?
Ganz genau so.
Super. Also herzlichen Dank, lieber Volker.
Gerne.
Ich freue mich auf unsere weiteren Sendungen und ich hoffe, es geht Ihnen genauso, wenn wir da eine Lehrstunde gehört haben, heute mit meinem Volker Schmiedl über den Bereich Galle und Leber. Das ist für mich immer unglaublich wertvoll, denn ich kann echt was lernen, für was diese Organe überhaupt da sind und wo sie genau stecken. Ich wusste übrigens nicht, wo die Galle genau ist. Peinlich.
Hast du gelernt.
Super. Alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.